Zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit Jan Klein-Rösing.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tornetz, dem Zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mein Name ist tatsächlich immer noch Jan Klein-Rösing. Und wir starten jetzt mal direkt in diese Folge rein, meine lieben Tornetzer. Ich habe mir nämlich überlegt, so gefühlt hat ja jeder Podcast so Zuhörer, die dann auch so einen bestimmten Namen bekommen. Bei Gemischtes Hack zum Beispiel die Hackies. Da könnten wir doch jetzt einfach bei Tornetz die Tornetzer machen, oder? Wenn ihr natürlich einen besseren Vorschlag habt, wie immer gerne in die Kommentare rein, damit ich natürlich Bescheid weiß und euch dann auch richtig anspreche. Ne? Nicht, dass sich hier noch jemand beleidigt fühlt von euch, das wollen wir ja auch nicht. Ja, beleidigt fühlen können sich vielleicht ein paar Fans von Hertha BSC Berlin an diesem Wochenende. Das kann ich jetzt schon verraten, das wird so dieses Hauptthema dieser Episode sein, neben natürlich dem Darmstadt-Talk von meinem Co-Host Dome und meiner ersten FC Köln-Review. Aber wir wollen heute hauptsächlich über Hertha BSC Berlin sprechen, denn ja, am Wochenende haben die Herthaner mit 2:0 beim abgeschlagenen Schlusslicht hier in Ringsburg verloren und das auch verdient. Ein blutleerer Auftritt. Ich habe ja des Öfteren auch schon kritisiert, dass die Mannschaft einfach für mich so uninspiriert auftritt. Von der individuellen Qualität her, gerade in der Offensive, muss man ja sagen, also Hertha BSC Berlin mit das beste Team in dieser Liga zeigen für mich oder haben das Potenzial dafür, eigentlich oben mitzumischen, eigentlich sogar aufzusteigen. Nicht nur eigentlich, sondern sie müssen sogar aufsteigen mit diesem Kader. Und der neue Cheftrainer, Christian Fiel, bekommt es einfach nicht hin, diese Konstanz auf den Platz zu bringen, diese Unkonzentriertheiten in der Defensive zu beheben. Und er macht dann ja auch noch eine neue Baustelle auf, indem er ja jetzt endgültig den Keeper gewechselt hat. Vorher war ja Tjaak Ernst im Tor, deutscher U21-Nationalkeeper. Immer mit sehr guten Leistungen, muss man sagen. Großes Talent und dann hat er sich leider verletzt. Dann kam jetzt Marius Gersbeck ins Tor und nachdem jetzt Tjaak Ernst auch wieder fit ist, sagt Christian Fiel aber, nee, ich möchte den Keeper nicht wechseln. Ich möchte weiterhin mit Marius Gersbeck im Tor spielen, weil er erfahren ist, weil er uns mehr Sicherheit gibt. Und das ist für mich mal oder meiner Meinung nach absoluter Nonsens, eine absolut schlechte Ausrede. Ganz ehrlich, weil also zumindest das Gefühl von außen meinerseits ist, dass Tjaak Ernst auch durch seine gute Ausstrahlung seinen Vorderleuten viel Ruhe gegeben hat. Er war für mich an keinem Gegentreffer so richtig beteiligt, hat die Herthaner sogar das ein oder andere Mal gerettet. Deswegen ist dieser Torwartwechsel für mich vollkommen unverständlich. Ein bisschen vergleichbar mit dem von Jonas Urbig zu Marvin Schwäbe, wobei man da beim 1. FC Köln sagen muss, dass Urbig schon den ein oder anderen kleineren Wackler drin hatte und Schwäbe insgesamt in den Pflichtspielen zumindest souverän gewirkt hat und die Defensive ja sich ja auch stabilisiert hat. Wobei man das ja auch noch auf die Dreierkette zurückführen kann, zu der wir später auch noch kommen im Köln-Segment. Da werde ich auch nochmal ein paar Fakten nennen, meine Meinung dazu sagen, zu dieser Dreierkette. Aber zurück zu Hertha. Also die Herthaner sind momentan für mich eines der größten Sorgenkinder in dieser Liga, haben jetzt auch schon einiges an Abstand zu den Aufstiegsplätzen aufgebaut, sind ja mit nur 25 Punkten auf Rang 12, schon 10 Punkte hinter Rang 3. Das ist schon krass. Also man hat nämlich nur 8 Punkte auf den Relegationsplatz, der zum Abstieg führt, auf den SSV Ulm. Und da sieht man schon, wie prekär diese Lage ist und dass es auch relativ schnell gehen kann. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass die Herthaner in die dritte Liga absteigen oder auch ernsthaft in Abstiegsgefahr geraten werden. Nichtsdestotrotz ist es natürlich schon ein Indiz dafür, dass die Herthaner unter ihren Erwartungen geblieben sind. Und das ist für mich einfach dann auch nicht mehr lange tragbar. Also Christian Fiel ist für mich dann nicht mehr lange tragbar. Und ich frage mich natürlich, wann werden die Herthaner die Reißleine ziehen, wenn man weiterhin nicht die Ergebnisse einfährt und auch spielerisch nicht mehr so gut aussieht. Und natürlich hat es dann auch den Berater von Tjaak Ernst auf den Plan gerufen. Der hat nämlich gegenüber der Bild-Zeitung so ein kleines Interview gegeben und hat halt gesagt, ja, Tjaak war in einer aufsteigenden Form. Es gab und gibt aus unserer Sicht keine Argumentation, ihn auszutauschen. Das kam ohne Vorwarnung, völlig unerwartet, aus dem Nichts. Der Trainer hat es nur mit seinem Bauchgefühl begründet. Und das ist im Profisport kein Argument für mich. Und das lasse ich so nicht gelten. Das ist nicht in Ordnung. Die Nummer ist einfach zu hart. Wir können jetzt nicht einfach so zur Tagesordnung übergehen. Das hat Tjaak einfach nicht verdient. Er will und muss spielen. Auch weil er die U21-EM im Sommer als festes Ziel vor Augen hat. Das schafft er nur als Stammspieler, nicht als Ersatztorwart. Und besonders prekär ist ja, dass man vor kurzem ja noch mit Tjaak Ernst bis 2027 verlängert hat, ihm also auch das Vertrauen ausgesprochen hat. Und jetzt wurde es ihm entzogen vom Trainer. Und das ist für mich, also das sind für mich einfach so Punkte, die zeigen für mich, okay, der Trainer versucht jetzt mit aktionistischen Handlungen das Ruder irgendwie rumzureißen, aber das ist dann meistens schon fast der Anfang vom Ende. Und ja, bei allem Respekt vor Jan Ringsburg, jeder, der die Folge gehört hat zur Hinrundenanalyse Part 2 mit Herrn Thorsten Röwe, weiß, dass vor allen Dingen er, aber auch ich, Ringsburg positiv sehen in dem Sinne, dass sie gute Transfers getätigt haben, dass sie sich noch nicht aufgegeben haben. Ja, aber schaut man sich mal beide Kader an, muss man einfach sagen, die Herthaner sind auf jeder Position nominell, also auf dem Papier zumindest, besser besetzt, aber sie bringen die PS einfach nicht auf die Straße und ja, das ist für mich einfach ein ganz deutliches Warnsignal. Ja, der Trainer sollte vielleicht mal ausgetauscht werden. Auch die Wechsel haben nicht so gut funktioniert. Und man war, wie gesagt, von Anfang an unterlegen. Schaut man sich mal die X-Gold-Statistik an. 2,89 zu 1,57 für Jan Regensburg. Insgesamt hatten sie fast sogar gleich viel Ballbesitz, 42 zu 58. Normalerweise müsste die Herthaner ja deutlich mehr Ballbesitz haben als spielbestimmte, selbstbewusste Mannschaft. Aber das zeigt schon, dass der Ballbesitz schon fast ausgeglichen war, dass auch die Herthaner verunsichert waren. Die Ringsburger natürlich auch mit breiterer Brust, nachdem man ja durch den frühen Elfmeter durch Christian Kühlwetter in Führung gegangen ist. Klar, da wächst die Brust. Aber allein so diese Bereitschaft, diese unbedingte Wille muss dann trotzdem bei der Hertha da sein. Und wenn sie 100% auf den Platz bringen, müssen sie dieses Spiel oder werden sie das Spiel auch gewinnen. Sie haben es nicht getan. Die Laufstatistik, sie sind 3 Kilometer weniger gelaufen als der Gegner. Und das geht für mich einfach nicht. Das sind für mich dann auch einfach Unkonzentriertheiten. Und dann können auch so technisch versierte Spieler wie ein Cousins, wie ein Maza es dann nicht mehr rausholen, wenn das gesamte Kollektiv dann versagt. Jonjo Kenny als Rechtsverteidiger hat mir auch gar nicht gefallen. Hat viel über seine Seite geschehen lassen, gerade mit Brian Hein, dem linken Schienenspieler von Regensburg. Und Sagis Adamyan hat ja immer wieder seine Probleme gehabt, hat es gar nicht in den Griff bekommen. Hat ja vielleicht auch noch die Wechselabsage von Sheffield United im Hinterkopf, wo die Herthaner Bosse ja gesagt haben, ne, du gehst jetzt nicht in diesem Winter. Und es ist für mich einfach so eine große Gemengelage, die einfach verdeutlicht, in der Hauptstadt herrscht wieder Unruhe, nachdem man ja im Sommer gedacht hat, wir haben jetzt eine eingespielte Mannschaft, haben uns punktuell gut verstärkt, auch mit viel Bundesliga-Erfahrung, Sessa, Cousins. Jetzt muss es einfach um den Aufstieg gehen, haben einen jungen, talentierten Trainer an der Seitenlinie. Aber vielleicht ist Christian Fehler auch noch zu grün hinter den Ohren, auch wenn er jetzt schon bei Dresden und Nürnberg einiges an Zweitliga-Erfahrungen auf der Trainerbank sammeln konnte. Aber nichtsdestotrotz, da fehlt für mich einfach dann so ein bisschen auch dieser Durchsetzungswille bei ihm, so dieses Autoritäre vielleicht. Vielleicht ist er auch einfach zu nett. Wer weiß, ich kann es natürlich nicht hundertprozentig beurteilen. Nichtsdestotrotz, ich würde der Herr Tanan raten, den Trainer zu wechseln. Man hat ja mit Reis einen sehr talentierten U19-Trainer und natürlich für den kurzfristigen Impuls auf der Trainerbank so ein Bruno Labbadia, so ein Feuerwehrmann, der dich dann in die erste Liga führt. Irgendwie noch, dass man irgendwie noch den Turnaround schafft, weil jetzt so nach Spieltag 20 kannst du es noch machen. Du hast da noch 14 Spiele vor der Brust, 42 Punkte, die du da sammeln kannst. Und viel länger sollte man auch nicht mehr warten, weil irgendwann ist der Zug dann auch abgefahren und dann muss man noch ein weiteres Jahr in der zweiten Liga bleiben. Und da kann man ganz sicher von ausgehen, dass dann so Spieler wie Maza oder ein Cousins oder ein Clemens, Martin Dada, Tiag Ernst, alle weg sein werden. Auch ein Fabi Riese, weil sie da wahrscheinlich in der Bundesliga spielen wollen. Und dann hast du nochmal einen Neuaufbau. Und ob dann der Aufstieg gelingt, das ist, glaube ich, sehr unwahrscheinlich. Deswegen, man hat schon einen gewissen Druck und man muss diesem Ziel Aufstieg jetzt alles unterordnen, auch Personen dürfen da jetzt keine Eitelkeiten zeigen und da muss man vielleicht auch mal eine schwierige Entscheidung treffen, einen Trainer zu entlassen, aber im Sinne des Vereins, im Sinne des Erfolgs wäre es meiner Meinung nach schon sehr wichtig, sich jetzt sofort von Trainer Christian Fjell zu trennen und das möglichst noch am Anfang der Woche, damit der neue Trainer zumindest ein paar Trainingseinheiten Zeit hat, die Mannschaft kennenzulernen, den Fußball kennenzulernen, der dort gespielt werden soll und dann am kommenden Wochenende eine deutlich bessere Leistung im Heimspiel gegen den ersten FC Kaiserslautern zu zeigen. Und wenn wir natürlich schon beim FCK sind, die haben am Sonntag wieder gezeigt, dass sie eine absolute Spitzenmannschaft sind. Gegen Preußen Münster, einen vor allen Dingen auswärts sehr unangenehm zu bespielenden Gegner, hat man die Ruhe bewahrt, auch als dann Mitte der zweiten Halbzeit Preußen Münster immer mehr gedrückt hat, immer mehr Chancen hatte, ist der erste FC Kaiserslautern ruhig geblieben. Markus Anfang hat es einfach hinbekommen, ein absolutes Spitzenteam zu formen. Man hat sich ja jetzt auch nochmal in der vergangenen Woche auf dem Transfermarkt verstärkt mit einem Bauer, mit einem Ranos als Leihgabe von Borussia Mönchengladbach für den Sturm. Dann der Ex-Frankfurter und Kölner Faride Alidou mit viel Tempo auf dem Flügel. Gute 1-gegen-1-Situation. Du merkst also, dieser Kader ist auch in der Breite absolut stark. Man hat ein fantastisches Publikum wieder gehabt. Es war wieder sehr laut im Stadion, zumindest so der Eindruck vor dem Fernsehgerät. Und wie ich bereits vorhin erwähnt habe, gegen einen sehr unangenehmen Gegner Preußen Münster so ruhig zu bleiben und sich dann auch kurz vor Schluss mit dem 2:1 Siegtreffer zu belohnen, das ist für mich einfach stark. Und da möchte ich natürlich zwei Spieler hervorheben. Zum einen Marlon Ritter, der auf der 10er-Position gespielt hat, als Kapitän, Antreiber, hat viele Situationen mit initiiert mit seinen klugen Pässen, hat auch mal mit seinem starken Fuß aus der zweiten Reihe abgezogen, also dort auch mal für Gefahr gesorgt, Akzente setzen können. Und natürlich Innenverteidiger Luca Ziyech, der den Siegtreffer erzielt hat, der sich gut durchgetankt hat mit einem kleinen Solo, kurz vor Schluss, der also von der Innenverteidigung bis zum gegnerischen 16er gelaufen ist. Einfach fantastisch, muss man sagen. Also die Transfers, die in diesem Sommer und auch in diesem Winter gemacht wurden, à la Bonheur, gute Trainerverpflichtung, das passt wie die Faust aufs Auge und von einem Team, von dem vor der Saison keiner gedacht hätte, dass sie oben mitmischen werden. Sie sind voll im Aufstiegskampf dabei, jetzt auf Rang 4 und ich bin mir sehr sicher, dass sie bis zum Schluss da oben mitmischen werden und können. Und am Ende entscheiden ja immer die Kleinigkeiten und mit Markus Anfang im Publikum hast du vielleicht so zwei Pluspunkte, die dafür sorgen könnten, dass man dann diesen letzten Schritt geht und in die erste Liga aufsteigt. Und bei Preußen Münster muss man sagen, klar, man hat jetzt verloren, aber man hat erneut eine sehr ansprechende Leistung gezeigt. Man ist immer wieder unangenehm zu bespielen mit einem sehr aggressiven Mittelfeld, teilweise auch Angriffspressing, versucht man frühe Ballgewinne zu provozieren. Defensiv steht man sehr stabil und wenn man da mal so Ausfälle hat, wie jetzt von Torhüter Schenk, wofür Behrens reingekommen ist, oder Kirkeschoff, der linke Schienenspieler, nicht mit dabei, dafür kommt dann halt ein Frenkert rein. Das passt einfach trotzdem, weil man so einen guten Teamspirit hat. Es passt einfach, neue Spieler kommen rein, Plug and Play und es funktioniert genauso gut. ich vergleiche es immer so ein bisschen mit Union Berlin, die ja auch vor allem in der Anfangszeit in der Bundesliga genauso eklig gespielt haben, wo du dann auch immer wieder, wo Spieler verkauft wurden oder ausgefallen sind, neue Spieler einfach reingekommen sind und das trotzdem gepasst hat und man halt einfach als Einheit aufgetreten ist. Und so war es ja auch beim ersten oder beim Spiel gegen den ersten FC Kaiserslautern. Und dazu hat man sich dann ja auch noch clever verstärkt, jetzt mit einem David Kinsombi im zentralen Mittelfeld, der selbst auch den Ausgleichstreffer für Preußen Münster erzielt hat. Sehr umtriebiger zentraler Mittelfeldspieler mit einem enormen Drang nach vorne, enorme Dynamik, Wucht. Also der bringt nochmal mehr Wucht in dieses Mittelfeld rein. Daneben hast du ja mit dem Hendricks eher so ein Strategen aus der Tiefe und Kinsombi ist wirklich so ein Box-to-Box-Spieler, der auch mal im gegnerischen 16er zum Kopfball geht oder zum Abschluss kommen will. Also der, egal wo er ist, immer für Unruhe sorgt beim Gegner und das ist natürlich auch sehr positiv. Deswegen, ich glaube, Preußen Münster und Trainer Sascha Hildmann können das gut einordnen, dass man gegen ein absolutes Spitzenteam am Ende dann, weil zu spät kam, unglücklich verloren hat. Nichtsdestotrotz, für mich war es eine sehr reife und gute Leistung und ich bin stolz auf meine Preußen. Ich komme ja gebürtig aus dem Westmünsterland, war auch das öftere Mal bei Preußen Münster im Stadion zu Drittliga-Zeiten. Deswegen habe ich da noch gewisse Sympathien für diesen Verein und bin froh, dass sie Teil dieser zweiten Liga sind und dort auch dann so gut mitmischen können. So, und apropos mitmischen, ganz oben der 1. FC Magdeburg, die für mich eine ganz spannende Statistik haben. Also sie haben ja am Samstagabend auswärts beim FC Schalke 04 gespielt, 5-2 gewonnen, 4 Treffer durch Kars, vor allen Dingen viel über das Konterspiel. Normalerweise sind sie ja eine sehr ballbesitzorientierte Truppe, aber jetzt auch viel durch Konter für Gefahr gesorgt haben. Immer wieder aus der Innenverteidigung gegen eine hochstehende Schalker Defensive lange Bälle gespielt, auf dem Kass natürlich auch ein gewisses Tempo hat und so hat man dann seine Treffer erzielen können. Natürlich auch typisch Magdeburg, hinten hat man sich dann trotzdem noch 2 gefangen, unter anderem durch Bar, der seinen allerersten Treffer für den FC Schalke 04 bei seinem Debüt erzielt. Natürlich auch nochmal herzlichen Glückwunsch. Und das war eine sehr abgezockte Leistung vom 1. FC Magdeburg. Wenn man sich die Heim- und Auswärtstabelle der zweiten Liga bei Kicker anschaut, sieht man, dass Magdeburg in der Heimtabelle auf Rang 18 ist mit nur 7 Punkten, aber auswärts auf Rang 1 mit 28 Punkten nach 11 Spielen. Und das ist einfach unglaublich. Also ich weiß nicht, was es genau ist, aber auswärts scheint man sich noch wohler zu fühlen. Ist es vielleicht der Druck der Heimkulisse? Gute Frage, aber ich sag mal so, wenn es auswärts gut funktioniert und man zu Hause noch den einen oder anderen Punkt mehr holt, ist man ja mit ganz oben dabei. Nicht umsonst steht man auf Rang 3 der zweiten Liga-Tabelle mit absoluter oder mit Schlagdistanz nach ganz, ganz oben, nämlich nur 2 Punkte hinter dem Tabellenführer, 1. FC Köln mit 37 Punkten. Und das ist einfach unglaublich, was über die letzten Jahre dort entstanden ist beim 1. FC Magdeburg mit Ottmar Schork und Trainer Christian Titz. Immer wieder kluge Transfers getätigt. Man hat einfach die Spielweise durchgezogen, auch wenn es vielleicht mal nicht ganz gut gelaufen ist, aber trotzdem immer viel auf Ballbesitz gegangen, immer aggressiv gepresst, schnell den Ball wieder haben wollen, die absolute Spielkontrolle vorne sehr variabel. Und die Spieler, die neu kommen, passen sich perfekt an dieses neue System an, sind voll integriert, sodass es dann auch relativ einfach ist, früh in der Saison gut reinzukommen, gerade gegen Teams, die noch nicht so eingespielt sind, sich das Selbstbewusstsein zu holen und dann direkt oben mit dran zu sein, also nichts mehr aufholen zu müssen an Punkten. Und klar, sie hatten dann auch noch ein bisschen Glück, dass Justin Hickere nicht seinen besten Tag hatte. Den einen oder anderen Ball hätte er auch parieren können. Nichtsdestotrotz, klar, wenn du auf der gegenüberliegenden Seite so jemanden wie Kars hast, Martin Kars, der im Sommer aus der zweiten niederländischen Liga kam, direkt zündet, erster der Torschützenliste ist mit 14 Treffern, nach 20 Spielen, das ist ein herausragender Wert. Also in dem ein oder anderen Zweitliga-Jahr wäre man damit sogar fast Torschützenkönig geworden. Dann ist das einfach unglaublich. Und Magdeburg begeistert mich einfach. Und nichtsdestotrotz, in den letzten Wochen hat Schalke ja gut gespielt. Und man könnte jetzt sagen, ja gut, sie haben sich jetzt 5 Dinger gefangen gegen den 1. FC Magdeburg. Spoiler, ist auch schon in anderen Vereinen passiert. Aber trotzdem gefällt mir auch die Entwicklung beim FC Schalke 04. So, es herrscht jetzt eine gewisse Ruhe. Man hat jetzt auch durch die Papiere, diese Wertpapiere, die man an Fans oder die Fans erwerben konnten, schon einiges an Geld gesammelt, um vielleicht noch den einen oder anderen Transfer tätigen zu können oder perspektivisch, strategisch etwas aufzubauen. Mit Kayson Wonderen hat man jetzt sogar einen Publikumsliebling, am Anfang gehasst, mittlerweile lieben ihn die Fans auch für seine Sprüche oder Taten. Also für mich herrscht einfach trotzdem eine Euphorie. Man hat jetzt, oder man versucht jetzt gerade, den Vertrag mit Taylan Bulut und dem rechten Flügelspieler Chiabara zu verlängern. Zwei absolute Top-Talente. Also wenn du weiterhin deine Top-Talente halten kannst und dann sukzessive dir Stück für Stück eine richtig gute Mannschaft aufbaust und entwickelst, dann wird es perspektivisch auch wieder nach oben gehen. Und das hoffe ich natürlich auch, weil die Stimmung Samstagabend 20.30 Uhr, ausverkaufte Felddienstarena, unglaubliche Stimmung, Flutlicht. Und das willst du natürlich auch in der Bundesliga sehen. Und das möchte natürlich auch die DFL, weil klar, die attraktivsten Vereine sollen auch in der ersten Liga spielen. Gerade auch für die Auslandsvermarktung sehr wichtig. Schalke ist ja nicht nur national, sondern auch international sehr bekannter und auch beliebter Club. Also auch im Ausland mögen viele den FC Schalke 04 und dann ist es natürlich schon cooler, wenn so ein Club in der ersten Liga ist und man ist auf dem richtigen Weg, man scheint gute Transfers zu tätigen und ich bin mir sehr sicher, dass man in den nächsten ein, zwei Jahren auch wieder in die Bundesliga aufsteigen kann, wenn man natürlich diese Entwicklung, wie sie es jetzt gibt, weiterhin fortführt und vielleicht noch in der Innenverteidigung einen schnellen Innenverteidiger verpflichtet, der direkt zünden kann, wenn fährt doch erstmal auf Leihbasis. Das fände ich schon wichtig, weil Kaminski, Scheinberg sind jetzt nicht so die schnellsten und wenn sie ein bisschen höher stehen, gerade dann gegen so schnelle Spieler wie Butschu, Artig oder Kaas, haben sie dann halt das Nachsehen und dann laufen die Stürme oft auch mal alleine auf S04-Keeper Justin Hekerin zu. So, und dann springen wir nochmal hin zum Freitag. Wir können natürlich kurz, ganz, ganz kurz über das Spiel 1. FC Nürnberg gegen Darmstadt 98 reden. Dort wird aber Dome natürlich gleich in Domes Darmstadt-Talk noch näher drauf eingehen. Am Ende gewinnt der 1. FC Nürnberg mit 1:0 durch einen Treffer von Hoffenheim. Leihgabe Tim Drexler, der Innenverteidiger, macht das 1:0 und sorgt dafür, dass Nürnberg ja zumindest Distanz zu den Abstiegsplätzen hat. Darmstadt in der Tabelle wieder überholt. Und die Darmstädter sind noch nicht richtig in dieses neue Jahr 2025 angekommen. Haben jetzt in diesen 3 Spielen ja noch nicht richtig gut punkten können. Und ein Turnaround wäre natürlich wichtig. Aber wie gesagt, Dome hält euch da auf dem Laufenden. Ebenfalls am Freitag war so ein kleines Südwest-Derby-Duell. Ich weiß nicht, wie die beiden Fanlager es sehen. Auf jeden Fall Elversberg gegen den KSC. Zwei Teams, die einen schönen, erfrischenden Fußball spielen in dieser Saison. KSC eher auf Ballbesitz, Elversberg eher auf Konter orientiert. Trotzdem, der Südwesten zeigt, ja, mit uns ist in Liga 2 auch zu rechnen. Bei Elversberg hat natürlich Aslani gefehlt aufgrund einer Gelbsperre. Dafür ist dann halt Schnellbacher mit reingekommen. Und beim KSC hat auf der 6 Häuser und Eckloff, der Ex-Stuttgarter, zusammengespielt. Und was soll ich sagen, apropos Ex-Stuttgarter, ne? Marvin Wanicek mit 2 Treffern, wieder der Matchwinner für den KSC, oder zumindest der Matchretter, denn ohne ihn hätte man das Spiel mit 2:0 verloren. Man lag ja nach 50 Minuten eben mit 0:2 bei der SV Elversberg zurück durch Treffer von Petkov und Sickinger per Foul-Elfmeter. Aber dann hat Marvin Wanicek die Verantwortung übernommen und in der 75. und 85. Minute mit zwei Treffern dann doch noch für das im Endeffekt auch verdiente Unentschieden gesorgt. Was bedeutet, dass beide immer noch in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen sind. Vielleicht so ein bisschen hätten abreißen müssen. Ein bisschen verdienter hätte es die SV Elversberg gehabt mit knapp 2 zu 0,98 X-Goals. Nichtsdestotrotz war es von beiden eine sehr leidenschaftliche Partie. Also für richtige Taktik-Füchse ist es vielleicht was gewesen. Haben sich so ein bisschen dann auch belauert. Aber alles in allem war es eine ordentliche, solide, durchschnittliche Zweitligapartie, um es jetzt mal so auszudrücken. Und am Sonntag hatten wir dann auch noch zwei ganz spezielle Spiele. Zum einen Paderborn gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Und dann das HSV-Derby, der Große gegen den kleinen HSV, der Hamburger Sportverein gegen Hannover 96. Fangen wir erstmal beim SC Paderborn gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth an. Die Fürther haben ja nochmal richtig nachgelegt, haben vor allen Dingen in der Innenverteidigung mit Quashi, der ja in der Hinrunde noch bei Fortuna Düsseldorf gespielt hat, leihweise von der TSG Hoffenheim geholt, ebenso Losli vom VfL Bochum für die Innenverteidigung. Und beim SC Paderborn hat man ja schon in der Vorwoche seine Neuzugänge Melem, Terho und Manuel Riemann im Tor präsentiert. Und dieses Spiel war, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Also ich habe mir erstmal die Ersatzbank angeschaut bei der Spielvereinigung Greuther Fürth. Dort saßen dann Lennart Grill, Simon Asta, Nico Gieselmann, Gideon Jung, Sascha Bansee, Roberto Massimo, Jomain Konsbruch, Noel Foodgoy und auch der neue Stürmer vom SFC Kaiserslautern, Yannick Mause. Wenn ich mir das so anschaue, denke ich mir so, wow, all diese neuen Spieler könnten auch in der Startelf stehen. Das zeigt schon, der Fürther Kader ist in der Breite deutlich stärker, besser geworden. Beim SC Paderborn hat man gedacht, ja, in der Vorwoche lief es gut gegen Darmstadt 98, lasst uns doch jetzt so weitermachen. Ja, und dann kam erst das 1:0 durch Brani Megota in der 21. Minute und dann dachte sich Keeper Manuel Riemann, ach, renne ich mal mein Gegenspieler um als letzter Mann und kassiere dafür schön die rote Karte. Bedeutet, man ist in Rückstand. Dann macht Losli in der 5. Minute ja noch das 2:0 per Kopf und dann war es gefühlt schon gegessen. Aber, und da muss ich Paderborn erneut ein Lob aussprechen, Trainer Kwasniok bekommt es immer wieder hin, die Jungs heiß zu machen, die richtigen Wechsel zu ziehen. Der eingewechselte Stürmer Adriano Grimaldi, wuchtig, groß, macht in der 63. Minute noch den Anschlusstreffer. Man hat dann in der Schlussphase nochmal richtig gedrückt, richtig gepresst. Am Ende hat es dann nicht mehr ganz gereicht. Für Fürth natürlich ein wichtiger Sieg, um sich wieder etwas von den Abstiegsplätzen zu entfernen. Für Paderborn wieder ein kleiner Dämpfer nach dem Sieg in der Vorwoche. Und da muss man jetzt einfach abwarten, wie die Paderborner das abschütteln können und ob sie in der kommenden Woche dann die berühmt-berüchtigte Reaktion zeigen können. Und beim Spiel Hamburger SV gegen Hannover 96 war natürlich klar, es wird eine hochklassige Partie. Beide Teams wollen hier oben mitspielen. Beide Teams wollen das Spiel machen. In der Anfangsphase hat der HSV mehr die Spielkontrolle übernommen. Vor allen Dingen El Fadli aus der Innenverteidigung immer wieder mit klugen Diagonalbällen, mit einem klugen Spielaufbau. Silvan Hefti, der als linker Verteidiger gespielt hat, als Rechtsfuß, immer wieder in die Mitte gezogen, dadurch auch die Mitte überlagert. Dadurch konnte dann ein Dompe sehr breit gehen, hatte dann die komplette linke Seite, die komplette linke Wiese für sich alleine. Das hat mir sehr gefallen. Hannover 96 wieder mit ihrem Defensivblock aus den drei Innenverteidigern Halzenberg, Tomiak und Neumann und davor Kunze als Abräumer, als Sechser, die dann alles wegräumen sollten, es dann aber nicht immer geschafft haben und das 1:0 durch Silvan Hefti in der 15. Minute war so ein richtiger Brustlöser, auch für Hefti selbst, der ja immer wieder zwischen Bank und Startelf hin und her gependelt ist, als großer Transfer im Sommer angekündigt wurde, der Schweizer es nicht immer zeigen konnte, aber für ihn war es jetzt auch mal wieder dieser Eindruck, yo, ich kann's noch, ich bin gut dabei, ich hab Bock und ich mach hier auch die Tore. Und Hannover 96 hatte gerade in Hälfte 1 dem dann nicht so viel entgegenzusetzen. In Hälfte 2 wurde es dann besser. Trisoldi und der eingewechselte Rabbi Matondo drehen das Spiel innerhalb von 27 Minuten, also nach 80 Minuten, stand es dann plötzlich 2:1 für Hannover 96. Der HSV hat sich nicht aufgegeben. In der 84. Minute macht dann Jean-Luc Dompé mit einem klasse Freistoß, wie schon Branimir Gotha gegen den SC Paderborn, einen sehr schönen Treffer und der verdiente Ausgleich. Am Ende geht dieses Unentschieden für mich auch in Ordnung, wobei ich sagen muss, ich habe den HSV einen Ticken weiter vorne gesehen, aber gerade so die ersten 20, 30 Minuten nach der Pause war Hannover 96 schon besser und haben es sich dann doch gut erkämpft und das ausgerechnete Rabbi Matondo trifft, der Ex-Schalker, ist natürlich für mich wieder eine richtig coole Geschichte, kam ja unter der Woche als Leihgabe von den Glasgow Rangers und musste erstmal auf der Bank Platz nehmen, aber als er dann eingewechselt wurde, direkt mit viel Schwung, viel Tempo, viel Zug zum Tor. Also man sieht schon, er hat sich zu seiner damaligen Zeit beim FC Schalke 04 deutlich weiterentwickelt und war mit einer der Gründe dafür, dass Hannover 96 gegen den Hamburger SV gewinnen konnte. Und die letzte Partie, die wir regulär besprechen wollen, ist die zwischen Fortuna Düsseldorf und dem SSV Ulm. Ein ganz besonderes Spiel, denn erstmals wurden die Entscheidungen des Schiedsrichters auch per Stadion-Lautsprecher durchgesagt. Also der Schiedsrichter konnte dann so einen Knopf drücken und dann war seine Stimme für alle klar hörbar und ersichtlich, bedeutet natürlich auch mehr Transparenz für den Fan, der dann sehen konnte, yo, warum ist jetzt ein VAR-Eingriff, warum ist jetzt gerade Pause und wird nicht weitergespielt. Und ich muss sagen, also diese Technik wurde nicht eingesetzt oder nicht großartig eingesetzt, aber der Spieler hat trotzdem einiges geboten, beide Mannschaften beflügelt von der Vorwoche, hatten richtig Bock auch nach vorne zu spielen. Die Ulmer haben in der Vorwoche mit 5:1 gegen Konkurrent Jan Regensburg deutliches Ausrufezeichen setzen können. Gerade Stürmer Telalovic ja mit seinem Viererpack war voller Selbstbewusstsein. Er hat nicht getroffen, aber es war von Anfang an ein offensives, rassiges Duell. Allein in der ersten Viertelstunde stand es schon 2:1 für Fortuna Düsseldorf. 9. Minute, Johannesson, der zentrale Mittelfeldspieler, mit dem 1:0. Dann gleich der linke Schienenspieler vom SV Ulm, Aaron Keller, aus. Im dritten Gegenzug macht Kovnatski dann wieder den 2:1-Treffer, also die erneute Führung für die Fortun. Und es ging hin und her, beide hatten richtig Bock, Tore zu erzielen. Das sagen auch die X-Goals, 1:6 zu 1:98. 21:10 Torschüsse für den SSV Ulm sogar. Also in den letzten Wochen war man ja eher für die gute Defensive bekannt, aber mittlerweile hat man auch richtig Lust, nach vorne offensiv zu agieren, richtig Druck zu machen. Da muss ich sagen, Respekt. Diesmal hat so ein bisschen der letzte Punch im Abschluss gefehlt, was vielleicht in der Vorwoche noch ein Ticken zu viel war, war jetzt zu wenig. Man konnte zwar durch Oliver Batista-Meyer den Neuzugang von Dynamo Dresden noch ausgleichen, aber in der 60. Minute macht David Kovnatski per Elfmeter dann den Siegtreffer für die Fortun, die damit auf Rang 15 rangieren. Und der SSV Ulm verweilt auf Abstiegsrelegationsplatz 16. Nichtsdestotrotz von ihnen auch eine sehr gute Leistung. Sie wurden nicht ohne Grund nachher von Fortun-Trainer Daniel Thun nach dem Spiel gelobt. Und alles in allem war es eine sehr unterhaltsame Partie am Samstagmittag.
Domes Darmstadt Talk. Meine Meinung zu dem Spiel erste FC Nürnberg gegen SV Darmstadt 98 ist folgende. Das Spiel war ja wie letzte Woche gegen Paderborn schon ein nicht gerade einfaches und auch nicht so schön anzuschauendes Spiel von beiden Seiten. Es war viel im Mittelfeld, aber wenig in den um den Strafraum herum, und dann wurde nicht mehr viel gemacht, sowohl bei Nürnberg als auch bei Darmstadt. Darmstadt kam besser ins Spiel, natürlich auch durch das vermeintliche 1:0 durch Fraser Hornby, welches aber durch eine sehr, sehr, sehr knappe Abseitsentscheidung von Philipp Förster aufgehoben wurde. Das Tor wurde nicht gegeben wegen Abseits von Förster. Auch wenn es aus den Bildern nicht so ersichtlich wird. Also es scheint wirklich 3 Millimeter gewesen sein, gefühlt. Oder eine Schuhgröße, so Förster Größe 46, dein Gegenspieler 45, dadurch zählt es nicht. Das war natürlich sehr bitter, weil in den letzten Spielen Darmstadt nie in Führung gegangen ist, sei es gegen Regensburg, Düsseldorf oder Paderborn. Deswegen wäre so ein 1:0 auch wichtig gewesen. Das sollte nicht geschehen, denn es wurde für Darmstadt sogar noch schlimmer. Sie mussten sehr früh wechseln, nämlich Kai Kleefisch hatte sich verletzt. In der 17. Minute musste er ausgewechselt werden durch Papela. Und dann auch noch in der 32. Minute musste der Ex-Nürnberger vom Feld. Das war natürlich für das Spiel von Darmstadt nicht gerade gut, und man hat es auch gesehen. Darmstadt wurde nicht mehr so offensiv stark wie in den ersten 20 Minuten. Da hätte Darmstadt sich das 1:0 auch verdient haben können. Haben sie nicht gemacht, plus die 2 Verletzungen. Und dadurch wurde Nürnberg auch stärker, kam in der ersten Halbzeit auch zu einer guten Chance, die sie dann nicht genutzt haben. Und dadurch ging es dann auch mit 0:0 in die Kabine. Nürnberg war dann die bessere Mannschaft, fand ich, in der zweiten Halbzeit. Aber auch von Darmstadt kam einiges, zumindest im Mittelfeld, wo die Mannschaft sich dann wieder neutralisiert haben. Viele Zweikämpfe, viele kleinere Unterbrechungen. Also wie gesagt, das war wie letzte Woche gegen Paderborn kein schönes Spiel. Und so musste es kommen, wie es kommen musste. Eine Unachtsamkeit hat diesem Spiel gereicht, um dann das 1:0 zu machen für Nürnberg. Kurz vor Schluss in der 85. Minute durch den Neuzugang Drexler kam er erst aus Hoffenheim als Leihgabe und auf Vorlage von Berger Yilmaz, und somit eine 19-jährige Co-Produktion, Yilmaz 19 auf Drexler 19, und somit haben 2 U19-Spieler hier das 1:0 gemacht und damit auch den 1:0 Heimsieg für Nürnberg beschert, was sogar das dritte Heimspiel ist, das Nürnberg jetzt hintereinander gewinnt. Also erstmal Glückwunsch dafür. Und schlussendlich muss man sagen, wäre ein Unentschieden vielleicht sogar gerechter gewesen. Das 0:1 hilft jetzt natürlich Nürnberg viel mehr weiter, um sich ein bisschen im Mittelfeld zu neutralisieren. Für Darmstadt ist es jetzt die 2. Niederlage hintereinander und das die 3. Niederlage in 4 Spielen. Das ist natürlich sehr unschön. Und betrachtet man jetzt nur die Rückrunde, hat Darmstadt nur 1 Punkt bisher geholt und -2 Tordifferenz, damit die zweitschlechteste Rückrundenmannschaft. Nur SV Elversberg ist schlechter, und damit kommen wir auch schon zum kommenden Gegner von Darmstadt nächstes Wochenende, nämlich die SV Elversberg. Da treffen dann die schlechteste Rückrundenmannschaft, stand jetzt auf die zweitschlechteste Rückrundenmannschaft, Darmstadt. In Darmstadt am Böllenfalltor wird auf jeden Fall für beide Mannschaften ein eminent wichtiges Spiel, um endlich Fuß zu fassen in der Rückrunde. Auch ein Unentschieden wäre für beide zu wenig. Also bin ich mal gespannt. Weil für Elversberg wäre es natürlich wichtig, wenn sie oben wirklich noch mal ein bisschen rankommen wollen. Und für Darmstadt wäre ein Sieg sehr wichtig, um nicht noch weiter nach unten zu fallen. Also mal abwarten.
Jans erste FC Köln Review. Dann kommen wir zur Kategorie, auf die ihr natürlich alle gewartet habt. Jans erste FC Köln Review. Hier schauen wir wieder auf den glorreichen ersten FC Köln, die auf Rang 1 sind in der Tabelle, also wieder die Tabellenführung sich erobern konnten nach dem 2:1 Sieg gegen Eintracht Braunschweig bei Eintracht Braunschweig. Und das, obwohl das Spiel ja sehr schlecht angefangen ist. Ne? Erste Minute oder nicht mal nach einer Minute Freischuss für Braunschweig. Der segelt durch den 16er halb hoch und landet dann vor den Füßen von Ermedin Bicacic, dem Innenverteidiger der Braunschweiger, der dann den Ball eiskalt einschweißen kann. Ja, dann hatte Köln so eine kleine Druckphase, will ich es mal nennen, hat ein paar ganz gute Gelegenheiten und haben dann durch Martel und Downs das Spiel nach einer halben Stunde gedreht gehabt. Schön, klar, man hat das Spiel am Ende dann auch wohl verdient gewonnen, aber es ist einfach nicht schön. Es ist einfach nicht schön mit anzusehen. Also man steht defensiv gut, man spielt Ergebnisfußball und am Ende ist ja auch der Ziel der Aufstieg, wenn man so aufsteigt. Auch alles gut, aber man merkt einfach, es ist kaum Kreativität drin beim 1. FC Köln. Florian Kainz ist ja einer, der so eine Kreativität haben könnte. Ist seit Wochen, Monaten in einem Leistungstief, bringt für mich keine guten Leistungen. Musste dann ja auch verletzt raus. Für ihn kam Hussein Basic, der auch eher so ein Spieler ist, der ein bisschen tiefer spielt, der nicht unbedingt, also der auch ein kreatives Element mit reinbringen kann, aber jetzt nicht per se der allerkreativste Spieler ist im Kader. Und also der 1. FC Köln verstärkt sich ja sehr wahrscheinlich mit Rondic im Sturm, das ist auch gut. Im Sturm muss man ja sich in der Breite auch verstärken, aber ich würde mir auch wünschen, dass man sich noch einen offensiven Mittelfeldspieler holt, einen kreativen Zehner. Ob er ihn jetzt fest verpflichtet oder leiht, weiß ich nicht, aber du brauchst jemanden, der deine Stürmer dann noch einsetzt, weil du kannst ja die besten Stürmer haben, aber wenn du da jetzt niemanden hast, der deine Spieler dann richtig einsetzen kannst, dann bringt dir der beste Sturm auch nichts, wenn die halt keine Bälle bekommen, wenn die nicht gut gefüttert werden von ihren Mitspielern. Und da würde ich mir natürlich wünschen, dass man sich noch so einen ja, sehr kreativen Spieler holt, verpflichtet. Ich habe da natürlich wieder, jeder, der meine YouTube-Videos kennt, weiß, dass ich natürlich ein großer Fan von einem Arne Meyer bin, der beim FC Augsburg nur Ersatzspieler ist. Ihn könnte man ja vielleicht leihen mit einer Kaufoption im Sommer, falls man aufsteigen sollte, weil er bringt genau diese Kreativität mit, aus der Tiefe, er hat ein gutes Auge, gutes Passspiel, hat auch ein gutes Tempo, muss man sagen, ist jetzt nicht der allerschnellste, aber trotzdem ein sehr gutes Tempo. Ist auch ein sehr geradliniger Spieler, macht also nicht viel Schnickschnack, sondern sehr geradlinig spielt er den Ball dann in die Gasse, hinter die Abwehr, zu deinen Stürmern und dann hast du ja mit dem Downs, mit dem Lämperle, Jungs und vielleicht bald noch mit dem Rondic drei Spieler, die richtig, die dann auch davon profitieren können, die Bälle reinschweißen können, weil zum einen hat man natürlich die Defensive jetzt sehr gut stabilisiert. Ich habe mir da mal die Tabellen angeschaut, von vor der Dreierkette und nach der Dreierkette, also an den ersten 10 Spieltagen, hatte man ein Torverhältnis von 22:20, hat 12 Punkte geholt, war auf Rang 12, 10 Spiele, 3 Siege, 3 Unentschieden, 4 Niederlagen, also da war auf jeden Fall Halligalli-Fußball, vorne ordentlich Tempo, hinten da sich dann aber auch einige gefangen, dann hat man auch verständlicherweise um auch einfach diese gesamte Mannschaft zu stabilisieren und auch ein bisschen Selbstbewusstsein einzuimpfen durch Erfolgserlebnisse. Auf Dreierkette umgestellt, defensiver gespielt und dann seit Spieltag 11 bis 20 ist man die beste Truppe mit 25 Punkten aus 10 Spielen. 8 Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage, auch nur 5 Gegentreffer, das ist top. Aber dann halt auch eben nur jene 13 erzielt, viele 1-0 Siege und das ist natürlich schon, also du kannst damit aufsteigen, aber spätestens in der Bundesliga wird es dann schwierig, wenn du dann gar keine kreativen Momente, Elemente hast in deinem Spiel. Und da hoffe ich, dass man sich jetzt schon einen Zehner verpflichtet, jetzt vielleicht schon das Spiel wieder ein bisschen umstellt. Ich will jetzt nicht sagen, man soll von der Dreierkette weg, weil es passt zur Mannschaft. Gerade so ein Dominik Heinz als linker Innenverteidiger profitiert sehr davon, kann offensiv seine Ausflüge machen, seine Tempodefizite fallen da nicht ganz so sehr ins Gewicht. Und auch die Schienenspieler wie Gazi Begovic oder Paccarada, Finkgräfe, Thielmann, für die passt es perfekt. Das sind ihre perfekten Positionen im aktuellen Kader. Aber du brauchst einfach da noch offensive Kreativität. Deswegen würde ich mir wünschen, dass man noch einen Zehner verpflichtet. Ansonsten könnte es vielleicht sogar noch mal eng werden, meiner Meinung nach. Es sieht gut aus, aber immer... Man weiß ja nie. So, das war mein kurzer und knapper erster FC Köln Talk, also die erste FC Köln Review von eurem Tornetz-Host Jan.
Domes Spieler des Spieltags. Der Spieler des Spieltags ist die komplette Bundesliga, beziehungsweise die komplette zweite Liga. Denn die zweite Liga und die Bundesliga haben letzten Spieltag und diesen Spieltag ein sehr, sehr starkes Statement gesetzt, was ich finde, was man loben sollte, was man Aufmerksamkeit schenken sollte. Denn die beiden Ligen haben ein Zeichen gegen Antisemitismus gesetzt, denn dieses Jahr haben wahrscheinlich einige mitbekommen, ist die Befreiung von Auschwitz 80 Jahre her. Und dafür hat die Bundesliga und die zweite Liga und alle Fans und die Spieler und die Vereine Banner hochgehalten, wo mit dem Motto nie wieder ist jetzt, um darauf aufmerksam zu machen. Und ich finde, gerade beim Spiel Hamburg gegen Hannover haben die Fans das sehr schön gemacht, mit einem großen Banner und damit auch ein Zeichen gesetzt, auch für alle anderen, die sich vielleicht mit dem Thema jetzt nicht so auskennen. Und ich finde, das sollte man wirklich zu schätzen wissen. Und wo wir gerade beim Hamburger SV sind, die haben diesen Spieltag es auch ein Zeichen gegen Antisemitismus im besonderen Sinne gesetzt. Denn jeden Spieltag gibt es, beim HSV sollte es ein Heimspiel geben, den Fanclub des Spieltags. Und der Hamburger SV hat dazu den Fanclub Hamburger Jungs Israel eingeladen, was ich auch sehr stark finde. Da konnte der Fanclub oder der Beauftragte vom Fanclub noch mal ein Wort dazu sagen, wie er die Situation wahrgenommen hat, was seine Meinung dazu ist. Und ja, ich finde einfach, das sollte man wirklich hervorschätzen und loben. Ich hatte auch überlegt, es letzte Woche schon zu machen, aber nachdem ich das gesehen hatte, fand ich das einfach eine sehr, sehr schöne Geste. Und ich finde es auch nobel, dass wirklich alle Clubs da mitgemacht haben in der Bundesliga, alle Clubs in der zweiten Liga. Und es meines Wissens nach keiner größeren Ausschreitungen gab oder zu irgendwelchen Auseinandersetzungen oder irgendwelche respektlosen Gesten der Fans gegenüber, sei es jetzt Pfiff oder so, gar nicht. Und auch bei dem Bundesligaspiel, ich weiß, Zweitliga-Podcast, aber gerade bei dem Bundesligaspiel Union Berlin gegen Leipzig, wo das immer so ein bisschen hitziger ist, war alles friedlich und ich finde einfach, sowas sollte man loben und darauf aufmerksam machen. 80 Jahre sind 80 Jahre, aber trotzdem, wie die Bundesliga und die zweite Liga schon gesagt haben, nie wieder ist jetzt. Und das sollte man wirklich loben, hervorschätzen und Respekt an alle, die da mitgemacht haben.
Klein Riesings Großer der Woche. Klein Riesings Großer der Woche ist in dieser Woche der Innenverteidiger des ersten FC Nürnberg, Tim Drechsler. Die Leihgabe der TSG Hoffenheim hat seinen allerersten Profitreffer erzielen können. Das war dann auch direkt der Siegtreffer gegen Darmstadt 98. Hat defensiv nach seiner Einwechslung super gestanden, hat alles wegverteidigt, hat auch geholfen, dass man am Ende dieses Spiel für sich entscheiden konnte in der Schlussphase, als Darmstadt dann zumindest etwas gedrückt hat. Und für mich einfach ein sehr großes Innenverteidiger-Talent, das einfach nur Spielzeit und Selbstbewusstsein braucht. All dies bekommt Tim Drechsler beim 1. FC Nürnberg. Und deshalb für mich in dieser Woche mein Klein Riesings Großer der Woche.
Die Elftonetzer. Stilton Elfton, Elf des Spieltages.
Die Elftonetzer, also unsere Tornetz Top 11 des 11. Spieltags in der zweiten Fußball-Bundesliga. Fangen wir mal an, nachdem Manuel Riemann in der Vorwoche in dieser Elf stand, jetzt aber die rote Karte kassiert hat, muss man sagen, oder sagen wir, Marco Schuwe vom SC Paderborn, der dann reinkam, gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth mit einem sehr starken Spiel, hat noch Schlimmeres verhindert und hat dafür gesorgt, dass Paderborn bis zum Schluss die Chance hatte, zumindest sich einen Punkt zu ergattern. Davor die Dreierkette, einmal Losli von der Spielvereinigung Greuther Fürth, Luca Sirch vom 1. FC Kaiserslautern und Klein Riesings Großer der Woche Tim Drechsler in der Dreierkette. Davor auf den Schienenpositionen Aaron Zehnter vom SC Paderborn, der gerade in der zweiten Halbzeit gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth viel über seine linke Seite angetrieben hat. Auf der rechten Seite der Ulmer Aaron Keller im Zentralmittelfeld. Marlon Ritter vom 1. FC Kaiserslautern und Marvin Wanicek vom Karlsruher SC. Und vorne die Dreierreihe bestreiten David Kufnatski von Fortuna Düsseldorf, Rabi Matondo von Hannover 96 und natürlich der Viererpacker Martin Kaas vom 1. FC Magdeburg.
Der helle Pfiff der Woche. Der helle Pfiff der Woche geht an Daniel Siebert, den Schiedsrichter der Partie 1. FC Nürnberg gegen SV Darmstadt 98. In einer weitestgehend fairen Partie ohne größere Aufreger hat Daniel Siebert das Spiel sehr gut geleitet, hat von Anfang an eine klare Linie gezeigt, eine weder allzu strenge noch allzu laissez-faire Linie, sodass die Spieler sich sehr schnell daran anpassen konnten und wussten, worum es bei Daniel Siebert geht. Er konnte auch mit Hilfe einer klaren Kommunikation die Spieler überzeugen, nicht allzu stark in Zweikämpfe zu gehen. Und auch hat auch schnell die klare Kommunikation bei kleineren Unterbrechungen gesucht, die es ja bei diesem Spiel in der ersten Halbzeit besonders allzu oft gab. Und trotz kleinerer Unterbrechungen in der ersten Halbzeit und in der zweiten Halbzeit gab es 3 gelbe Karten für Nürnberg und 1 gelbe Karte für Darmstadt. Also auch da eine sehr faire Partie, gut geleitet von Daniel Siebert. Und auch die Aktion in der 55., 56. Minute, wo Riegel robust in einen Zweikampf geht gegen Julian Justwan, hat für mich Daniel Siebert richtig entschieden, und da keinen Elfmeter zu geben, ist wahrscheinlich jetzt wieder eine Kann-Entscheidung. Also man kann ihn geben, man kann ihn nicht geben, aber ich finde, Daniel Siebert hat da auch richtig entschieden, ihn nicht zu geben. Der Kontakt war da, aber für mich reicht es auch nicht, um da auf Elfmeter zu entscheiden. Dementsprechend hat er das auch ohne die Hilfe des VRs so entschieden, auch da alles richtig gemacht. Und ja, deswegen ist für mich der helle Pfiff der Woche Daniel Siebert.
Dann sind wir auch schon wieder am Ende dieser wunderbaren Folge von Tornels angekommen. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen und von mir noch ein ganz kleiner Podcast-Tipp. Drei Ecken, ein Elfer, ein wunderbarer Podcast über die Frauenfußball-Bundesliga von drei Kommentatoren bzw. Experten von Magenta Sport. Also gerne mal reinhören. Ich habe den Link zum Podcast auch in den Shownotes verlinkt. Wie gesagt, hört da mal gerne rein und in dem Sinne wünsche ich euch eine wunderschöne Woche und vergesst nicht, in der kommenden Woche gibt es neben Tornetz auch wieder eine neue Folge meines Partnerpodcasts Heiße Luft, wo zwei Kollegen von mir über alltägliche oder über Dinge reden, die sonst in keinem anderen Podcast Platz finden. Ich wünsche euch, wie gesagt, das Beste und wir sehen und hören uns dann, ja, bei den Tornetz zweite Fußball-Bundesliga-News am Abend. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao, euer Tornetz.